Jedes Tor, jede gelbe Karte, alles kann den großen Gewinn bedeuten. Wenn man nur richtig getippt hat. Sportwetten. Auch bei dieser EM sind die überall, egal ob im Stadion oder vor dem Bildschirm zu Hause. Die Wettindustrie ist ein Milliardenbusiness und kann das Leben Einzelner radikal verändern, auch zum Schlechten. NDR-Sportreporter Hendrik Maaßen erzählt uns die Geschichte von einem Mann mit einem Traumjob in der Fußball-Bundesliga und von seiner unsichtbaren Sucht. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 5. Juli. Hallo Hendrik.
Hallo Viktoria. Wir sind in Köln, in den Katakomben beim 1. FC Köln. Und die Kölner haben eine super Saison gespielt. Die haben sich gerade für die Europa League qualifiziert.
Ist schon eine Weile her. Im Mai 2017 war das.
Und das Stadion ist am Ausrasten gewesen, die Fans sind aufs Spielfeld gelaufen. Also eine super ausgelassene, schöne Stimmung dort. Und mittendrin sitzt Alexander Jakob ist der Pressesprecher vom Verein zu dem Zeitpunkt. Und die Pressekonferenz wird heute von ihm ganz professionell eröffnet. Er moderiert das Gespräch und der Kölner Trainer Peter Stöger kann gar nicht viel sagen. Und dann kommen die Spieler reingerannt und übergießen ihn halt mit Bier. Er geht dann völlig durchnässt vom Podium runter, der Peter Stöger. Und hinter ihm geht Alex Jakob lang, der Pressesprecher, und hat einen komplett anderen Gesichtsausdruck. Der hat eine versteinerte Miene, einen leeren Blick. Und es wirkt fast so, als ob er gar nicht in diesem Raum wäre, geistig. Also als ob er das gar nicht alles leben und spüren würde. Und das konnte er auch gar nicht richtig. In dem Moment hat er uns später erzählt, denn er war an diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Glücksspielsucht.
Diesen Mann, Alex Jakob, den habt ihr begleitet. Erzähl uns mal, wer ist das?
Alex, jetzt treffen wir uns endlich mal für das lange Interview.
Das ist ein Mann, der den Fußball durch und durch liebt, der schon lange, viele Jahrzehnte in diesem Sport arbeitet. Der hat selber gespielt, war selber mal kurz Trainer, war dann kurz Sportjournalist und ist dann relativ früh auf die Seite des Pressesprechers gewechselt. Und die großen Stationen waren dann Hannover 96, also Bundesliga, und kurz darauf dann halt beim 1. FC Köln.
Der macht mir total viel Spaß. Ich bin in der glücklichen Situation.
Und ist ein angenehmer, freundlicher Mensch, den ich aber auch schon mal anders erlebt habe.
Wir reden ja heute über Spielsucht und Sportwetten. Wie ging das los bei Alex Jakob?
Ja, das ging noch zu D-Mark-Zeiten los, so hat er uns das erzählt.
War schon in den 90er Jahren. Völlig unproblematisch, völlig harmlos.
Er ist mit Freunden aus der Schulzeit, aus Spaß, zur Unterhaltung am Wochenende ins Casino gefahren.
Also richtig toller, glänzender Saal. Wir mussten uns einen Anzug anziehen mit Krawatte.
Die haben sich schick angezogen, haben sich gesagt, 50 Mark, das verwetten wir. Dann ist Schluss, keiner holt Geld nach.
Und letztlich blieben die Abende, die vielleicht alle paar Wochen, alle paar Monate mal stattgefunden haben, bei jedem in guter Erinnerung, dass es ein Erlebnis unter Freunden war.
Aber Alex Jakob hat dann schnell gemerkt, dass er da mehr Freude dran hat als seine Freunde. Und er hat dann angefangen, alleine in die Spielbank zu fahren, auch alleine zu wetten.
Also, das heißt, erstmal war er ganz klassisch im Casino. Das hatte noch gar nichts mit Sportwetten zu tun. Wie ist er dann quasi vom Roulette zu Sportwetten gekommen?
Der Reiz zum Spielen, der war für ihn eigentlich durch das Roulette, durch die Spielbank generell erstmal geweckt. Und später war es ein Übergang, denn er hat bei den Sportwetten gedacht, dass er ja Experte ist. Er hat den Fußball von Kindesbein an gekannt. Er ist als Insider ja sogar im Fußball beschäftigt gewesen.
Ich bin zu den Sportwetten gekommen, weil ich letztlich das Glück überlisten wollte.
Er hat geglaubt, dass er es unter Kontrolle hat und dass er am Ende schlauer ist als der Durchschnitt und dass er am Ende deswegen auch mehr Gewinn einfahren wird.
Ich habe mir im Fußball eine Kompetenz zugetraut und wollte eine bessere Erfolgsquote für mich erzielen als nur die Vorhersage beim Roulette rot oder schwarz.
Kann man ja auch irgendwie verstehen, ne? Also beim Roulette weiß man ja, man kann nicht vorher wissen, wo die Kugel landet. Aber wenn man tippt, wer jetzt ein Spiel gewinnt, da würde man ja schon denken, dass wenn man Ahnung von Fußball hat, dass man da bessere Chancen hat, als wenn man gar keine Ahnung hat, wie die Vereine spielen, oder?
Ja, und das ist ganz offensichtlich falsch. Zumindest gibt es Untersuchungen, die das belegen. Mhm. Also es haben Sportjournalisten gegen Menschen gewettet, die nicht oder gar keine große Ahnung von Fußball haben. Und die haben teilweise besser abgeschnitten bei den Wetten, die quasi vollkommen zufällig gesetzt worden sind. Okay. Und damit sieht man, nein, es ist kein Spiel, was man mit Kompetenz einfach so gut einschätzen kann, als dass man dadurch einen sicheren Gewinn macht.
Kennen ja manche Leute vielleicht so vom Tippspiel im Büro, ne? Hendrik, mal ganz kurz für Leute wie mich, die noch nie eine Sportwette abgeschlossen haben. Wie läuft sowas ab?
Die meisten machen es heute online auf dem Handy oder auf dem Rechner. Man kann es aber auch immer noch im Wettbüro machen. Und du kannst auf wirklich alles wetten. In jeder Sportart auf der ganzen Welt, 24 Stunden am Tag. Es gibt Live-Wetten und das ist vielleicht das Interessanteste auch zum Thema Sportwettsucht. Du kannst während des Spiels, es verletzt sich zum Beispiel ein Spieler, dann auf einen anderen Ausgang wetten. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du einfach nur sagst, Bayern gegen Dortmund, 2-1, sondern es ist viel, viel kleinteiliger und dadurch wird der Reiz, der Kick auch viel größer, weil du ja auch jederzeit noch nachlegen kannst. Ne? Du kannst ja sonst einfach sagen, hier Freitagabend habe ich alle meine Wetten für das Bundesliga-Wochenende beschlossen, eingeloggt und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Nein, du kannst auf zweiklassigen Fußball in Argentinien setzen oder du kannst halt auf Pferdewetten in England natürlich wetten oder aber eben sogar auch bei dir um die Ecke auf Spiele setzen. Mhm. Und das ist ein Riesenmarkt, der ja liberalisiert worden ist und dadurch sind die Möglichkeiten auch enorm groß. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Unterhaltungsprodukt, ein ja, Entertainment, was angeboten wird und das ist ja erstmal nichts Schlimmes, aber durch diese Ausbreitung der Angebote entstehen natürlich viel mehr Möglichkeiten und Menschen können halt, ja, wenn sie süchtig sind, Tag und Nacht wetten und dadurch natürlich viel schneller viel mehr Geld verlieren.
Mhm. Um wie viel Geld geht's da insgesamt auf diesem Markt?
Also in Deutschland haben Spielende 2021 44 Milliarden Euro verwettet. Das ist Lotto, Sportwetten, Casino und so weiter alles zusammen. Ungefähr 7,7 Milliarden sind davon Sportwetten. Die Steuereinnahmen 2020 waren 1,6 Milliarden Euro und es gibt sozusagen auf dem Papier ja eigentlich keinen Verlierer. Alle gewinnen davon, alle nehmen dadurch Geld ein.
Ja, bis auf diejenigen, die ihr Geld dann verwetten.
Und die Menschen, die keine Lobby haben, das sind die Süchtigen und ihre Angehörigen.
So wie Alex Jakob. Also viel spielt sich da im Internet ab, aber es gibt ja auch die Wettbüros, also oft diese kleineren Läden, die kennt man ja aus deutschen Innenstädten. Geht da Alex Jakob auch hin?
Als dann auch das Sportwetten möglich war in den Wettbuden, sage ich jetzt mal, dann hat er das auch wahrgenommen. Am Anfang kleine Summen gesetzt, das waren 20, 50 Euro, dann auch mal 100 Euro. Als er dann bei Hannover 96 auch immer wieder öffentlich aufgetreten ist und auch manchmal in der Stadt erkannt wurde, da hat er sich dann selber gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht mehr in eine Sportwettbude, sondern hat dann ausschließlich online gewettet auf Sportwetten. Mhm. Und das war eigentlich ein Katalysator für seine Sucht. Er konnte dann 24 Stunden am Tag quasi wetten auf alle möglichen Sportereignisse und das ohne jede Kontrolle.
Aber wie ist er denn überhaupt so weit in die Sucht reingeraten? Ist das vor allem, weil er dann anfangs einfach mal viel Geld gewonnen hat und da eben Glück hatte?
Ja, das ist sozusagen das Pech oder das Glück, je nachdem, wie man das sehen möchte.
Ich würde mit meinen Erfahrungen heute sagen, es ist verhängnisvoll. Ich habe mit meiner ersten Sportwette aus 20 Euro Einsatz rund 400 Euro Gewinn gemacht.
Und da denkt man, huch, das ist ja schon krass. Mhm. Aber dieser Moment am Anfang der Karriere, der Glücksspielkarriere, mit wenig Einsatz einen großen Gewinn gemacht zu haben, das ist etwas, was am Ende die meisten Süchtigen gemein haben. Sie haben alle so ein Erlebnis, an das sie sich immer wieder zurückerinnern, was auch verknüpft ist. Und sie hoffen deswegen die ganze Zeit, während sie spielen, dass es wieder dazu kommt. Da werden ja Glückshormone ausgeschüttet, wenn man einen solchen Gewinn einfährt. Aber dafür, dass man halt mal wieder einen höheren Gewinn einfährt, muss man halt auch statistisch gesehen ja viel, viel mehr wetten und dann auch verwetten. Mhm. Das heißt, am Ende ist es eine Spirale abwärts, aber es erklärt so ein bisschen, warum es eine Sucht ist.
Und wie läuft das dann bei Alex Jakob finanziell? Also der verdient zwar viel, aber er verspielt ja auch viel.
Ja, Alexander Jakob ist noch heute verschuldet und er hat dann nur so gesagt, ja, das ist ein sechsstelliger Betrag, den er verwettet hat in seinem Leben. Und ja, also wir wissen, dass er nicht nur sein aktuelles Gehalt da verwettet hat, sondern natürlich das auch das Ersparte, dass er Menschen immer wieder um Geld gebeten hat, im beruflichen wie privaten Kontext. Aber das war eine Sucht, bei dem er eigentlich vor nichts Halt gemacht hat, außer kriminellen Taten, also Beschaffungskriminalität.
Und er hat ja immer wieder andere Leute dann um Geld gebeten. Was hat er denn da gesagt, wofür er das Geld braucht?
Alex Jakob hat gelogen. Sehr viel gelogen, wie er uns gesagt hat. Er ist ja damals von Hannover 96 nach Köln gewechselt und dieser Sprung von Hannover nach Köln, das war auch ein guter finanzieller Sprung, hat er gesagt. Da hat er schon deutlich mehr nochmal verdient. Und er war auf der anderen Seite schon tief in dem problematischen Spielverhalten, war vielleicht auch schon süchtig und hat dann erzählt, dass es da Problemlagen in der Familie gibt, dass es Menschen gibt, die er unterstützen muss. Und das hat er bei einem gemacht, das hat er bei einem anderen gemacht.
Das heißt, er manövriert sich immer weiter in die Schulden und er lügt ja auch. Das klingt für mich schon so, als würde er sein normales Leben ab diesem Punkt quasi der Sucht unterordnen. Wie sehr bestimmt die zu diesem Zeitpunkt seinen Alltag? Welche Rolle nimmt das ein?
Alex Jakob hat teilweise bis zu 100 Wetten am Tag abgesetzt. Das heißt, das ist etwas, was die ganze Zeit parallel stattgefunden hat.
Und ich hatte damals auch noch kein Verständnis, dass ich krank bin, dass ich unter krankhaftem Spielen gelitten habe. Und das ist genau die richtige Beschreibung. Ich habe unter meinem Spielverhalten gelitten, ohne dass ich dafür ein Verständnis hatte, was überhaupt gerade mit mir passiert.
Das ist natürlich von Tag zu Tag auch unterschiedlich gewesen, aber er hat gesagt, über das Handy, über den Laptop war es quasi immer möglich, dass er es immer gemacht hat. Er hat betont, dass es nicht in seinem beruflichen Kontext sozusagen überhand genommen hätte, aber davor und danach quasi immer. Also wenn er aufgewacht ist, Handy angemacht, zack, da war die App auf.
Wenn ich aus dem Büro zurückgekommen bin oder von einem Spiel zurückgekommen bin, habe ich mich um die nächsten Wetten gekümmert. Wo liegt für mich die Chance, relativ schnell viel Geld zu gewinnen? Darum drehte sich alles.
Das sagt Alex Jakob so in einem Interview mit euch, heute rückblickend auf seine Suchterkrankung. Wann hast du ihn das erste Mal getroffen?
Als ich ihn das erste Mal traf, das war noch in seiner Zeit bei Hannover 96, als junger Reporter, das ist ungefähr 10 Jahre her. Und ich hatte ein Interview mit einem Spieler und er war unfreundlich. Er war so, als ob ich ihn die ganze Zeit schon genervt hätte. Ja, fast schon cholerisch, muss man sagen. Und das war so mein erster Einblick auf so ein individuelles Interview mit einem Spieler in der Bundesliga. Und ich dachte so, hu, wenn das der normale Ton in der Bundesliga ist, dann weiß ich nicht, ob ich das hier so gut finde für meine berufliche Zukunft. Und ja, das war auch nicht nur ich, der das so erlebt hat, sondern das waren auch viele meiner Kollegen. Und das sagte auch Alex Jakob selbst so. Wenn du mal bei euch da den Redaktionsflur runtergehst, da gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die nicht so gut auf mich zu sprechen sind. Und das hat er heute geschafft, dass er so reflektiert auf seine Krankheit zurückschaut, dass er da weiß, dass er unter riesigem Druck gestanden hat. Man muss sich vorstellen, ein Pressesprecher, das ist sowieso ein 24-7-Job. Man muss die ganze Zeit erreichbar sein. Es kann jederzeit irgendwas passieren, auf das du als Pressesprecher reagieren musst. Der Druck ist enorm. Und Alexander Jakob hat zu dem Zeitpunkt ja schon sehr unter seiner Glücksspielsucht gelitten. Also der hat teilweise innerhalb von Tagen sein gesamtes Monatsgehalt verwettet.
Da sind wir dann schon im Frühjahr 2017, kurz vor meinem Zusammenbruch dann in Köln. Da haben wir am 28. eines Monats Geld bekommen. Und das, was ich als Gehalt ausbezahlt bekommen habe, war am 2. des nächsten Monats, also innerhalb von 4 Tagen war das Geld weg.
Ja, ihm ging es schlecht. Es war eine lange Spirale abwärts. Er hat immer mehr Menschen verprellt. Er hat auch irgendwann seine damalige Partnerin verloren, die also dann wohl das angesprochen hat. Und er hat sich Mühe gegeben, das alles zu verheimlichen.
Ich habe mich katastrophal schlecht ernährt. Eigentlich nur noch von Fertiggerichten, von ganz schnellem Essen. Hab keinen Sport mehr betrieben, hab keine andere Freizeitbeschäftigung gehabt, um eine Ablenkung vom Alltag zu haben.
Also es war ein Mann, der immer Druck hatte, Druck, den nächsten Gewinn einzufahren bei einer Wette, aber auch den Druck von Gläubigern, das Geld zurückzuzahlen und dann natürlich den Druck eines sehr professionellen Bundesliga-Geschäfts, das er nebenbei auch noch managen musste. Mhm. Und das ist bei ihm rausgekommen, alles am Ende mit einem unmöglichen Verhalten. Ein Ausrasten auch manchmal vor Kollegen, was dann nicht mehr so professionell war. Das ging eine ganze Zeit lang gut, weil er halt an sich fachlich einen super hervorragenden Job gemacht hat. Mhm. Aber als wir den Film jetzt gemacht haben, da haben uns Leute angesprochen und gesagt, ach, deswegen war der damals so. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum der uns da so angegangen ist. Oder der hatte einfach die ganze Zeit was ganz anderes noch im Kopf.
Also, zu diesem Zeitpunkt hat Alex Jakob dann ein Wettverhalten, das er überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Wie viele Menschen sind von so einer Sucht betroffen in Deutschland?
Das wird unterteilt, einmal in Glücksspielsüchtige und einmal Menschen, die ein problematisches Spielverhalten haben. Mhm. Und da kommen wir also insgesamt auf eine Zahl von 4,5 Millionen Menschen, die sozusagen ein Problem mit Glücksspiel haben. Und 1,3 Millionen Menschen in Deutschland haben ein quasi krankhaftes Spielverhalten. Mir ist wichtig zu betonen, dass das vielleicht 1,3 Millionen Menschen sind, die wirklich krank sind. Aber wir müssen auch wissen, dass da meistens ja Familien oder andere Menschen hinterhängen, die genauso damit drinstecken, mhm, wenn ein Mensch Haus und Hof verwettet.
Das heißt, die Anzahl der Betroffenen ist größer als die Anzahl der wirklich Süchtigen. Weiß man, wen das besonders betrifft?
Es gibt da relativ gute Forschung jetzt zu. Man weiß sehr genau, dass es vor allem junge Männer im Alter von 21 bis 35 Jahren betrifft, die sehr sportaffin sind, meistens auch selber Mitglieder in Sportvereinen. Mhm. Und ein weiteres Risiko ist sozusagen auch ein Migrationshintergrund, in eine Glücksspielsucht reinzurutschen.
Was ja erstmal auf den ersten Blick Sinn macht, ist, dass das also Fußballbegeisterte oder sportbegeisterte Menschen sind, die da quasi reinrutschen. Und bei manchen läuft das dann eben so weiter wie bei Alex Jakob. Der macht das ja eine ganze Weile so und es wird immer schlimmer. Fliegt das nicht irgendwann auf?
Ja, das fliegt irgendwann auf, und zwar, wenn man immer mehr Menschen in seinem Umfeld um Geld bittet. Und das hat er getan in Köln. Er spricht also Menschen im Umfeld des Vereins an, auch offenbar Spieler, und erzählt ihnen Geschichten von der Familie, von einem Verwandten, der Unterstützung braucht, den er gerne irgendwie helfen würde.
Ich habe im Verlauf meiner Wettsucht unterschiedlichste Quellen angezapft, um frisches Geld zu bekommen, und habe dabei, und das ist auch wichtig dabei, immer gelogen. Ich habe den Menschen nie die Wahrheit gesagt, die mir ihr Vertrauen geschenkt habe, die habe ich eiskalt angelogen.
Und irgendwann spricht er so viele Menschen an, dass die Menschen untereinander davon erfahren und das merkwürdig finden. Und es gibt ein erstes Gespräch, wo Jörg Schmadtke und Alexander Werle, die da beide seine Vorgesetzten sind, ihn zum Gespräch bitten. Und Alex Jakob streitet alles vehement ab und hat ja mehr oder weniger ordentliche Erklärungen für das, was er da erzählt hat.
Und sind die da schon konkret mit dem Verdacht reingegangen in dieses Gespräch, dass es um Spielsucht geht?
Genau, sie hatten schon die Vermutung, aber er streitet halt alles ab, und einige Monate später, wir sind kurz vor dem Ende der Saison 2017. Der 1. FC Köln hat sich gerade für die Europa League qualifiziert. Ein Riesenerfolg nach einer tollen Saison. Die Kölner Fans sind im Fußballhimmel und Alex Jakob schmort eigentlich in seiner persönlichen Hölle.
Ich habe diesen großen sportlichen Erfolg des 1. FC Köln emotional überhaupt nicht mehr erleben können. Bei mir kamen keine Emotionen mehr an. Ich konnte keine Freude über unsere Siege entwickeln.
Und dieser Moment wird dann kurz darauf zum Saisonende dann auch klar, als es das zweite Gespräch gibt und bei dem quasi das ganze Kartenhaus seine Spielsucht ja, auffällt, zusammenbricht und das auch sein Ende, sein berufliches Ende beim 1. FC Köln ist, weil er dort gefeuert wird.
Und wie läuft das ab, dieses entscheidende Gespräch?
Jörg Schmadtke, der also auch eine Vertrauensperson von ihm ist, hatte sich vorher auch schlau gemacht, hat mit einem Psychologen gesprochen, wie kann ich das angehen, wie unterhalte ich mich mit einem Süchtigen. Mhm. Und da schafft es dann Alex Jakob, sich zu öffnen, gesteht alles ein und sagt auch rückblickend, dieses Gespräch hat ihm eigentlich das Leben gerettet.
Ich war in einem katastrophalen körperlichen Zustand, übergewichtig, schnell erschöpft und es gab Gedanken bei mir, dass ich dem Ganzen auch ein Ende setze, um dieser riesigen Drucksituation zu entfliehen.
Und er betont auch, dass der Jörg Schmadtke etwas ganz Entscheidendes gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, ich sehe, dass du spielsüchtig bist.
Wir helfen dir, aber du kannst nicht länger bei uns bleiben. Und diese Reihenfolge ist für mich auch heute noch entscheidend. Du kannst nicht länger für uns arbeiten, weil du inzwischen eine Belastung für diesen Club geworden bist. Aber der erste Satz war halt, wir helfen dir.
Und das war eigentlich eine Erlösung für ihn, sagt er. Dass jemand das gesehen hat und ihm geholfen hat. Und seine erste Anlaufstelle war dann die Drogenberatung in Köln. Und da hat man ihm Kontakt vermittelt.
Also Alex Jakob ist damit raus aus dem Fußballkosmos, einer Welt, in der ja auch überall Sportwetten beworben werden. Welchen Einfluss hatte das auf ihn?
Ich denke, dass die Präsenz von Werbung, von Sportwetten, Sponsoren in der Bundesliga dazu geführt hat, dass für alle Menschen eine Normalisierung suggeriert wird, die von den Sponsoren ja auch gewünscht wird. Also Sportwetten gehören zum Spiel dazu. Das Erlebnis ist nur so, dann nur vollständig. Du bist nur ganz Teil des Fußballs, wenn du auch noch parallel wettest mit deinen Freunden. Das wird ja suggeriert.
Ist das so?
Es gibt Werbeblogs, die laufen ja jedes Wochenende, aber man kann die auch bei YouTube oder so anschauen. Mhm. Da wird wirklich ganz gezielt die Zielgruppe angesprochen, die vor allem wettet, die aber am Ende auch vor allem gefährdet ist.
Du spielst nach deinen Regeln. Egal wann. Egal wo.
Es lebe der Jubel nach dem Sieg. Und dein Yeah, wenn deine Wette aufgeht.
Das ist unser Spiel. Du willst den Kick. Hol ihn dir. Du bestimmst das Spiel. Es ist dein Spiel.
Junge Männer, die sportaffin sind und in den meisten Fällen Migrationshintergrund haben. Und wenn man sich diese Spots mal so anschaut und auch noch weiß, dass auf die eigene Kompetenz gesetzt wird, also das ist eigentlich kein Glücksspiel, wird suggeriert. Du kannst es entscheiden, du hast die Ahnung, wird da gesagt, teilweise wörtlich. Mhm. Dann finde ich das schon relativ krass, dass das so stark verknüpft wird. Und wir haben auch mit Amateurvereinen gesprochen, die sich zum Beispiel dagegen wehren. Und sagen, wir kriegen hier andauernd Angebote rein für Trikotsponsoring, für Bandensponsoring bei uns im Verein um die Ecke.
Ja.
Aber wir machen da nicht mit, weil dann verknüpfen die jungen Spieler, Jugendliche bei uns auf dem Platz schon im Training, wenn sie das sehen und das Trikot anhaben, wo ein Wettanbieter drauf ist, weil sie das für viele hundert Euro günstiger als Trikotsatz für die Mannschaft bekommen haben, dann verknüpfen die da schon automatisch Fußball, Wettanbieter. Das gehört zusammen. Und natürlich kann der Profifußball ohne Sponsoren nicht mehr existieren. Aber viele, viele Fans, und das zeigen aktuelle Umfragen auch ganz deutlich, wehren sich extrem dagegen, dass immer mehr Sportwettanbieter, teilweise wie beim VfB Stuttgart, sogar als Trikotsponsor auf der Brust der Spieler auflaufen. Und kritische Fans sagen, von wem müssen wir denn noch alles Geld jetzt nehmen?
Ja, also es gibt Kritik, einige wehren sich, aber es gibt diese Werbung und zwar überall. Die läuft im Fernsehen, auch in der ARD, die ist auf der Bande im Stadion. Gibt es da eigentlich eine Form von Regulierung für oder Regeln?
Ja, die gab es mal, aber die gibt es so nicht mehr. Also der Online-Sportwettenmarkt ist ja liberalisiert worden. Und wir haben da seit 2021 eigentlich ein sehr offenes Feld. Und deswegen läuft ja auch so viel Werbung für Glücksspielanbieter. Und das ist etwas, was in Deutschland eine Besonderheit ist. Denn andere Länder, die das schon früher gemacht haben, rudern schon teilweise extrem stark zurück, weil sie sehen, dass die Anzahl der Süchtigen extrem gestiegen ist.
Ja, und diese ständige Werbung im Fußballkosmos, das ist ja ein Umfeld, in dem auch Alex Jakob gearbeitet hat, bis er wegen seiner Wettsucht ja seinen Job in der Bundesliga verloren hat. Wie ging es für ihn dann weiter?
Ja, das war ein Moment, in dem er natürlich maximal abgestürzt ist. Mhm. Er ist dann bei seinen Eltern wieder eingezogen. Er hat die Kontrolle über seine Konten abgegeben und hat dann eine Reha begonnen.
Also er hat die Kontrolle über seine Konten abgegeben. Was heißt das?
Ja, er hat seinen Eltern gesagt, ihr müsst jetzt alle Überweisungen, alles, was finanziell in meinem Leben ansteht, für mich machen. Denn ich kann das nicht. Ich habe keine Kontrolle mehr über das, was ich tue mit meinem Geld. Ich bin spielsüchtig und würde halt jederzeit, wenn ich neues Geld habe, könnte ich anfangen, wieder zu spielen. Und das hat er für den gesamten Zeitraum der Therapie gemacht. Das heißt, er war quasi entmündigt. Er war ein erwachsener Mann, der 10 Euro zugesteckt bekommen hat, damit er sich am Tag, wenn er unterwegs war, mal einen Kaffee kaufen kann.
Boah, das ist natürlich ein heftiger Schritt, ne? Da gibt man viel Selbstverantwortung ab.
Ich glaube, dass er am Ende froh war, dass es auch zu dieser harten Maßnahme gekommen ist. Und ich glaube auch, dass er das ohne diesen tiefen Fall und ohne diese Regeln, die er damals ja auch sich selbst auferlegt hat, das vielleicht gar nicht geschafft hätte. Ja, es ist eine von außen ja wenig sichtbare Sucht. Man sieht keine Einstichstellen an den Armen. Man sieht auch irgendwie keine großen Pupillen oder sowas, wo man vielleicht auf irgendein Mittel Rückschlüsse ziehen könnte. Und es ist so eine beiläufige Sucht. Man kann es mal eben auf dem Handy machen. Und eine Sucht beinhaltet immer die Gefahr eines Rückfalls. Und diese Gefahr muss man minimieren. Und wenn man kein Geld zur Verfügung hat, dann ist die Gefahr natürlich relativ gering.
Ja, und er hat auch eine Therapie gemacht.
Ja, er hat eine Therapie gemacht über rund 1,5 Jahre. Da ist er täglich hingefahren, ambulant. Und er hat dort relativ schnell begriffen, dass es ganz vielen anderen Menschen exakt genauso geht wie ihm.
Ich habe dann in einem Stuhlkreis gesessen mit Menschen, denen ich zugehört habe. Und die zum ersten Mal meine Geschichte erzählt haben und wo ich gemerkt habe, du bist damit nicht allein.
Und davor hat er sich immer sehr einsam und allein verlassen mit seinem Problem gefühlt. Und hier hat er dann zumindest eine Zuversicht fassen können mit der Hilfe in der Therapie, dass es eine Erkrankung ist, aus der man auch rauskommen kann. Und ja, ohne diese Hilfe, sagt er, hätte er das nie geschafft.
Und wo ist er heute? Arbeitet er noch im Fußballkosmos?
Er hat nach seiner Therapie kurz mal einen anderen Job probiert, aber dann, wie er gesagt hat, hat er gespürt, dass er eigentlich für den Fußball lebt und den so liebt, dass er da auf jeden Fall auch wieder tätig sein will. Und heute ist er in einer sehr, sehr ähnlichen Position. Er ist auch wieder Pressesprecher bei Arminia Bielefeld in der 3. Bundesliga. Dort haben wir ihn auch begleitet für dieses Projekt, für diese Recherche. Und da spürt man einfach, dass das ein ja, Fußball-lebender und liebender Mensch ist, der da an dem Spielfeldrand sitzt und mit der Mannschaft mitfiebert und jubelt. Mhm. Und er hat einen ganz schönen Satz gesagt.
Ich bin in der glücklichen Situation, nach einer ganz langen Krankheitsphase zum ersten Mal den Job gesund machen zu können.
Und das halt ohne den Druck der Sucht immer dahinter. Und es war ein schöner Moment, ihn da besuchen zu können in Bielefeld bei einer Mannschaft, der er das von Anfang an von seinem ersten Arbeitstag auch ganz offen erzählt hat.
Also er ist wieder zurück in dieser Welt des Fußballs, die er so liebt, aber er ist dann ja auch wieder zurück in dieser Welt voller Sportwetten und Werbung dafür. Den ist er dann ja wieder ausgesetzt. Ist das nicht gefährlich für einen Rückfall?
Arminia Bielefeld hat wie fast alle Clubs der 1. und 2. Bundesliga natürlich auch einen eigenen Glücksspielanbieter als Sponsor. Mhm. Und er leitet dann diese Pressekonferenz und hinter ihm ist die große Werbetafel mit allen Sponsoren und er sitzt wirklich wenige Zentimeter von diesen Wettanbieter-Symbolen entfernt. Und das ist schon natürlich eine extrem krasse Situation. Er sagt, dass es ihm gut geht, dass er keine Angst davor hat, rückfällig zu werden, weil er sich gesund fühlt.
Also einerseits ganz präsent die Sportwettenanbieter als offizielle Sponsoren und andererseits mittendrin Alex Jakob mit seiner eigenen Vergangenheit, mit der Spielsucht. Wie bekommt er diesen Spagat auf Dauer hin in seinem Job?
Ja, da ist er sehr Profi, muss man sagen. In dem, was er dann sagt, sagt er so ein bisschen diplomatisch. Es ist ein Business, ne? Es gibt Sponsoren, die den Verein unterstützen und er würde, glaube ich, auch nie vor der Kamera das kritisieren. Er ist ja Vertreter des Vereins und muss die Öffentlichkeitsarbeit und das öffentliche Bild des Vereins ja auch prägen und managen. Aber er hat danach sehr betont, dass es am Ende immer einzelne Schicksale sind.
Pathologisches Glücksspiel ist seit Anfang der 2000er eine anerkannte Krankheit der WHO. Und unter dieser Krankheit leiden Menschen. Denen müssen wir helfen. Da müssen wir Lösungen für finden.
Welche Lösungen könnten das sein?
Ich denke, dass Glücksspiel und Sportwetten erstmal ein legitimes Angebot sind. Aber wir haben das Problem, dass ein gewisser Prozentsatz von Menschen zur Glücksspielsucht oder einfach ja zu einer Spielsucht neigen. Mhm. Und für diese Menschen müssen wir deutlich bessere Lösungen haben. Das heißt, Alex Jakob konnte enorm hohe Summen innerhalb von kürzester Zeit verwetten. Und das dürfte eigentlich gar nicht der Fall sein. Mhm. Und das ist für mich wichtig, dass dieser Markt strenger reguliert werden müsste. Und ein anderes, viel wichtigeres Thema, finde ich, ist auch die Werbung für Sportwetten und das gesellschaftliche Bild, was wir von Wetten haben. Denn wenn es eine Verknüpfung gibt, dass Sportwetten zu einem tollen Sporterlebnis unbedingt dazugehören müssen, und das wird in vielen Spots und viel Werbung suggeriert, dann haben wir eine, finde ich, gefährliche Vermischung. Und man müsste eigentlich die Werbung für Sportwetten deutlich reglementieren, regulieren oder sogar ganz verbieten. Mhm. Man sollte vielleicht auch, das ist natürlich alles jetzt meine persönliche Meinung, mhm, darüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist, dass man einen Glücksspielanbieter als Trikotsponsor hat, wie der VfB Stuttgart. Das sind so alles kleine bis große Maßnahmen, die am Ende, glaube ich, in der Summe dazu führen könnten, dass wir weniger Menschen haben, die ja in diese Glücksspielsucht abrutschen könnten, weil sie aber auch einfach nicht die ganze Zeit bombardiert werden mit Glücksspielwerbung. Und ich glaube, dass der Markt, der Fußballmarkt, dieses Geld gerne annimmt. Aber ich glaube, dass doch alle auch wieder auf derselben Ebene wären, wenn sie das Geld von dieser Art der Suchtmittelindustrie nicht nehmen dürften.
Hendrik, vielen Dank dir.
Danke, Viktoria.
Hendrik Maaßen ist Reporter beim NDR. Über die Suchtgeschichte von Alex Jakob hat er gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Maske auch eine Fernsehdokumentation gemacht. Verlinken wir euch in den Shownotes. Und an dieser Stelle noch der Hinweis: Wer Hilfe braucht, also wer bei sich oder auch bei Freunden oder Verwandten merkt, da könnte es ein problematisches Spielverhalten geben, es gibt Hilfe, Infos und Beratungsangebote, etwa bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Folgenautor ist Moritz Ferle, mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Picerno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin noch ein Podcast-Tipp. Wisst ihr eigentlich, was die Mafia in Deutschland so treibt? Oder was es mit der Todesroute zwischen Mannheim und Sizilien auf sich hat? Nee? Dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Mafialand ist mit einer zweiten Staffel zurück. Mit Stefan Orner und Helena Piontek geht ihr in die deutsche Spur auf eine Reise von Mannheim nach Sizilien. Mafialand gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Auf Sylt ist ein Mörder der kalabrischen Mafia festgenommen.
Es gibt neue Zahlen über die Aktivitäten der italienischen Mafia
in Deutschland. Laut LKA ist Baden-Württemberg eine Mafia-Hochburg.
Mindestens 30 Haftbefehle sollen verstreckt worden sein.
Hat der in Italien bereits verurteilte Mann
unter Minimum 1000 Leute gibt, die Mitglieder der italienischen Mafia sind und in Deutschland residieren.
Seit 4 Uhr heute Morgen Ermittler, Zollbeamte und Sondereinsatzkräfte.
Angefasst, der vor mehr als 20 Jahren in Italien einen Mord begangen haben soll.
Diese Nachrichten hier stammen alle aus dem letzten Jahr, also genauer aus den vergangenen 15 Monaten. Also genau aus dem Zeitraum seit der ersten Staffel Mafialand. Ihr erinnert euch, das war die Geschichte über den schwäbischen Pizzawirt Mario L.
Mario war ein Mensch, lustig und volle Bulle, von morgen bis abend ohne Pause, ohne nichts.
Ja, volle Pulle, ohne Pause, ohne nix. Das trifft auch auf die italienische Mafia in Deutschland zu.
Insgesamt 10 Tonnen Kokain in einem Container im Hamburger Hafen entdeckt.
Das ist nicht irgendein Thema, das ist ein sehr großes.
Straßenverkaufswert ungefähr 500 Millionen Euro.
Der entscheidende Hinweis, der kam vom Zollfahndungsamt in Stuttgart.
Die Mafia nehme Einfluss auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben, sagte LKA-Präsident Stenger. Das Bundesland gilt unter Experten als Mafia-Hochburg.
Die Geschichte der italienischen Mafia geht also munter weiter, mitten unter uns. Deshalb hören auch wir nicht auf.
Ich bin Stefan Orner.
Und ich Helena Piontek.
Ihr hört Mafialand, Staffel 2, die deutsche Spur. Ein 6-teiliger Podcast des Südwestrundfunks.
Dieses Mal geht's nach Mannheim.
Ich kenne Kneipen in Mannheim, da haben die Leute die Knarre im Hosenbund. Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Denn dort wurde eines der gewaltvollsten Kapitel der Mafia in Deutschland geschrieben.
Was die Metropole in der Kurpfalz mit der sizilianischen Cosa Nostra verbindet, demnächst hier bei Mafialand.